Villa was a rebel, you know what I'm saying?
Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Artsprechstunde Teil 2 heute im Sportphysio-Talk. Ich möchte euch begrüßen. Ich bin wieder nicht alleine, sondern ich habe wieder den Georg bei mir. Wir reden im Teil 2 der Artsprechstunde Thema Schulter über atraumatische Verletzungen und was da für Möglichkeiten gibt aus ärztlicher Sicht. Der Georg wird uns da wieder die Sichtweise oder die diagnostische Herangehensweise und Möglichkeiten in der Therapie von der ärztlichen Seite zeigen. Und wie in Teil 1 wünsche ich euch heute auch wieder viel Spaß mit Teil 2. Das führt uns dann eigentlich ja auch so ein bisschen, wenn wir Rotatormanschetten, ist ein guter Übergang zu diesen atraumatischen. Ja. Wir haben jetzt einige traumatische angerissen, was da so die Möglichkeiten sind oder und was deine Ansätze sind. Atraumatisch, so diese eingeschränkte Schulter, ist das so ein Beispiel, was eh oft so ein typischer Fall ist, den du vielleicht auch hast, wo die Leute zu dir kommen und sagen, sie sind in eine Richtung vielleicht eingeschränkt, sie können ihren Arm nicht mehr so gut nach vorne abheben oder zur Seite abheben. Dann gibt's natürlich noch so die klassische Frozen Shoulder. Ist jetzt vielleicht in der Sportphysio nicht so oft der Fall. Also den hast beim klassischen, also ich hatte ihn aktuell erst zweimal beim Sportler. Das eine ist aber eher im Zuge einer OP entstanden dann, also nach der Operation, dass das so eine sekundäre oder Schultersteife, die dann einfach aber recht frühzeitig erkannt wurde dann auch. Und und dann gibt es natürlich noch das sagenumwogene Schulter-Impingement-Syndrom, wo man, glaube ich, auch immer mehr davon weggeht, dass es da überhaupt zu einem Impingement kommt. Aber die Leute brauchen oft ja so eine Diagnose dafür oft. Und deshalb hört sich's für viele, das kennt man, das kennt der Laie, weiß, das Impingement-Syndrom in der Schulter, das ist da. Aber ich denke, so unter Experten und Expertinnen sollte man das Wort vielleicht dann immer vielleicht etwas anders betrachten.
Ja, also das Impingement, das ist eigentlich sehr weit verbreitet, auch unter Experten und Expertinnen. Die gesamten atraumatischen Bereich, den du jetzt da aufgezählt hast, da tue ich mir immer sehr schwer, das als Diagnose zu akzeptieren. Ja, zum Beispiel auch die Frozen Shoulder, wenn ich das jetzt dem Patienten die Diagnose Frozen Shoulder umhänge, da beschreibe ich zwar seinen Zustand, ja, nämlich, dass er die Schulter nicht, aber ich habe jetzt keine Diagnose. So wie wenn ich sage, Schulterschmerzen ist keine Diagnose. Eingefrorene Schulter ist keine Diagnose, ein Zustand. Ja. Vielleicht, wenn du zum Beispiel einen rote Punkterl auf der Haut hast, ja, kann ich sagen, okay, der hat jetzt rote Punkterl auf der Haut, aber ich habe dir noch keine Diagnose gestellt, ob das jetzt Masern, Röteln oder was weiß ich was ist. Ja. Und das hast du bei den ganzen atraumatischen. Deswegen sind die auch so super zu behandeln. Ja, weil wenn ich keine wirkliche Diagnose stelle, kann ich alles Mögliche draufhalten. Da kann ich reinspritzen, da kann ich Stoßwellen draufhalten, da kann ich alle möglichen physikalischen Therapien machen, ja, da kann ich Reiki machen, ja. Weil ich es einfach nicht genäht habe, warum ist die Schulter eingefroren? Warum tut der Schleimbeutel weh? Warum habe ich ein, unter Anführungszeichen, Impingement-Syndrom? Syndrom ist ja schon. Syndrom, hast du eigentlich einen Komplex von Symptomen. Also ein Ding. Das heißt, der Zusammenschluss von Symptomen ist keine Diagnose. Ja. Und wenn du überlegst, wenn du jetzt deine Schulter 90 Grad abduzierst, ja, dann tut dein Oberarmkopf auch im Pinchen, also anstoßen an deinem Schulterdach. Es tut dir halt nicht weh. Und beim anderen tut es halt weh. Und jetzt musst du dir die Frage stellen, warum? Wo ist die Diagnose? Ja, und diese Prozessfindung dann, du gehst dann rein, gehst in die Diagnostik, machst deine klinischen Tests und manchmal, wenn du wirklich keine Ursache dafür findest, darfst du das Impingement-Syndrom nennen. Ja? Das ist mein Ansatz. Also wenn mir wirklich nichts einfällt, was da noch ein bisschen fehlt, ist die Kalkschulter zum Beispiel. Hm. Oft machst du dann ein Röntgen und sagst, ja, das Impingement-Syndrom mit einer Kalkschulter, das ist ein Kalkdepot. Und dann siehst du so einen zarten Streifen Kalk da drinnen. Und das ist dann die Diagnose. Aber warum entsteht denn da Kalk? Wegen einem chronischen Reiz in der Schulter hast über Jahre. Wenn da ein richtiger Knödel drinnen ist, ja, also es gibt so richtige Kalkschatten da drinnen, da kannst du dir vorstellen, dass der wirklich dann schon so viel aufträgt, dass er selber wieder zum Problem wird. Hm. Und deswegen sind die atraumatischen einfach sehr, sehr viel schwieriger zu nailen. Ja,
klar.
Woher kommt das? Beginnt das jetzt bei einer muskulären Dysbalance? Haltung beim Schreibtisch? Diese Sachen haben wir oft zum Beispiel weniger bei Sportlern, oft bei Schreibtischtätern. Mhm. Ja? Kann der mit seiner Ergonomie dagegen arbeiten? Kann der einfach nur mit Training dagegen arbeiten? Oder hat der partielle Rupturen? Hat der subluxierte Bizepssehnen? Hat der chronische Entzündungen? Woher kommt das?
Ja. Genau, also ich denke auch, diese atraumatischen ist natürlich jetzt auch aus sportphysiotherapeutischer Sicht der, wo du jetzt, hast jetzt kein Nachbehandlungsschema, wo du jetzt sagst, okay, da kann ich mich dran halten, sozusagen, da habe ich meine Erfahrungen, sondern das ist definitiv wirklich einmal eine richtig gute Anamnese, ist dem vorausgesetzt, eine gute Diagnostik, aber wirklich von, so wie du es gerade gesagt hast, von der Statik, von der muskulären Situation, ja, einfach was macht der für Sportarten vielleicht, und das sind all die Dinge, die halt gerade bei diesen atraumatischen halt super wichtig sind, also Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule sind halt wahnsinnig große Themen, die einfach, ja. Du arbeitest an der Beweglichkeit deiner Brustwirbelsäule und der Schulterschmerz wird besser. Ja. Und das ist halt einfach, dieser Komplex ist halt so groß, und da kann man aber gerade als Physio ist es natürlich so ein Verletzungs- oder so ein Beschwerdebild, ist als Physio einfach, sage ich, jedes Mal einmal eine Herausforderung, weil du einfach nicht dieses Schema F verfolgen kannst, wie eine Nachbehandlung bei irgendwas Unfallchirurgischen und so weiter.
Ja, vor allem, du hast doch so einen sehr längeren Prozess, das heißt, der Patient kommt ja zu dir vielleicht 10-mal jetzt, ne? Und dann zeig mir doch bitte die Übung, dass mein Schmerz in der Schulter weggeht oder dass meine Frozen Shoulder weggeht. Zeig, was ist die Übung, ja? Und die Übung machst du dann 5-mal, na, Blödsinn. Wenn du jetzt als Schreibtischstäter, ja, 8 Stunden lang am Tag vor deinem Computer sitzt, vor deinem Laptop, ja, mit gebückter Körperhaltung, ja, und dann gehst du 2-mal die Woche in die Physiotherapie, was soll denn das bringen? Hast du genau. Keine Chance. Ja. Ja, und an dem Bewusstsein des Patienten zu arbeiten und dem zu erklären, entweder wechselt er seinen Job oder, nein, es ist so, ja, also entweder wechselt er seinen Job oder er achtet extrem auf seine Ergonomie bei dem Job und das wird nur ein kleiner Teil sein, oder er macht einen extrem harten Ausgleich darum, oder er macht es wie alle anderen, er hat Schmerzen, die er sein Leben lang behandelt. Hm. Ja. Und wo er von Pontius zu Pilatus läuft. Also es sind nur die ganz harten, brutalen Wahrheiten, die du dann irgendwo findest, ja. Und da musst du es auch dem Patienten kommunizieren, dass er es so annimmt.
Ja? Genau. Also ich denke, es ist einfach eine wahnsinnige Edukation auch immer für den Patienten, wenn wir solche atraumatischen haben, immer einfach zeigen, hey, das braucht, ja, es gibt nicht diese Fast-Fix-Sachen bei solchen Sachen, dass man sagt, okay, natürlich, man kann einmal rein infiltrieren und dann ist vielleicht der Schmerz einmal weg, aber es kommt ja dann einfach alles wieder, wenn du einfach diese Haltung genau. Nicht änderst, wenn du vielleicht eine muskuläre Dysbalance, wenn der Supraspinatus vielleicht einfach nicht richtig gut arbeiten kann, kann das auch wieder zu einer Problematik führen beim Abspreizen des Arms, und dann muss man halt an dem Supraspinatus arbeiten, das sind dann halt einfach kleine Dinge, oder wie du sagst, wenn da ständig ein chronischer Reiz da ist und wenn ich das halt einfach schaffe, Übungen dann so anzuleiten, dass das, oder klassische Scapula-Setting, ja, solche Sachen halt, ja, was natürlich immer wieder oben steht auf Überweisungen, Scapula-Setting bei Impingement-Syndrom, ja, es ist auch ein Riesenthema, die Scapula da selber da auch zu behandeln sozusagen. Aber das sind halt einfach, glaube ich, so bei diesen atraumatischen, diese großen Herausforderungen, denen Leuten einerseits nicht den Spaß an dem zu nehmen, was sie machen, wenn sie irgendeine Sportart machen, aber ihnen versuchen trotzdem zu sagen, schau, du kannst es vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß machen wie davor, mach es zwar weiter, aber mache auch diese Übungen regelmäßig und arbeite an dem und gerade bei diesen atraumatischen Verletzungen oder Beschwerdebildern ist einfach so eine Geduld gefragt und einfach über einen längeren Zeitraum. Und da geht es auch wirklich darum, dass man den Behandlungsplan auch wirklich versucht, gut durchzuziehen, schön aufzubauen, dass man zuerst an diesen ganzen statischen Dingen arbeitet, dass man später dann aktiviert, einfach diese ganze Rückenmuskulatur jetzt Untertrapezius, dass diese Aufhaltung wieder passt, dann in Rhomboideen, dass man, und dann geht man einfach weiter in diese größeren Muskulaturen und dann ist das Outcome eigentlich relativ gut auch und das ist eigentlich das, und dann merken die Patienten das einfach dann auch gleich, dass da, sobald sie was in die richtige Richtung tun, kommt das Feedback vom Körper meistens eh selber und der Schmerz wird deutlich weniger. Ich sage immer dazu, auch wenn es wirklich nach 12, 14 Wochen nicht besser ist, dann müsste man vielleicht eh noch einmal zurückgehen sozusagen, vielleicht noch irgendeinen Ansatz, vielleicht hat man irgendwas übersehen, ja, vielleicht ist doch irgendeine Struktur so kaputt, dass da einfach der Schmerz immer wieder kommt. Aber auch da ist es einfach wichtig, ich weiß nicht, gesagt, Impingement unter Anführungszeichen ist ein Riesenthema, ja, aber meistens ist es sehr oft ist es ein Statikproblem dem ganzen Komplex.
Was weh tut bei all diesen Sachen, ist die Schleimbeutelentzündung.
Genau, ja.
Das ist das, was auch immer so ausstrahlt auf den Oberarm, es sei denn, es ist jetzt irgendwie komplett Rücken, Nacken und so, dann lassen wir es mal besser. Aber das, was ausstrahlt auf den Oberarm, wenn das echte Schulterschmerzen sind, ist es immer die Schleimbeutelentzündung. Und wenn du da nichts findest, ja, beim MRT, dann hast du eigentlich nur noch zwei Sachen. Entweder es ist irgendwie muskuläre Dysbalancen, die da einfach zur Enge führen, der Patient spannt an, der eh schon angeschlagene Schleimbeutel kommt dadurch immer wieder unter Spannung, wird immer gereizt. Und die zweite Sache ist die Bizepssehne, die lange. Ja, das ist auch so eine Sache, wo keiner hinschaut, wo dann irgendwo mal herkommst, diese Bizepssehne entfernst, der Patient ist schmerzfrei. Schlager. Das sind so diese zwei groben Dinge, die du im Hinterkopf behalten musst. Ja, ja, und Frozen Shoulder, weil du das vorher auch angesprochen
hast. Darf ich kurz noch was sagen? Den Schleimbeutel, was ist da dein Ansatz? Wie infiltrierst du den hin und wieder?
Mit 2 Tonnen Cortison.
Aber weißt du, das sind genau die Dinge, die halt so super spannend sind, weil der Patient oder die Patientin kommt zu uns, ja, und ich bin 3-mal infiltriert worden und ich spüre es noch immer. Weißt du, ich meine, das sind halt so diese...
Okay. Infiltration. Ich bin kein großer Freund von Infiltrieren, vor allem nicht von blindem Infiltrieren in die Schulter. Ja, und wenn der kommt, und ich hasse es, wenn die schon vorinfiltriert worden sind vom Orthopäden, vom Kassenorthopäden, weil der hat 2 Sachen. Der zieht in der Früh seine 400 Spritzen auf, weil damit verdient er sein Geld. Wir wissen nicht, was in der Spritze drin ist, weil möglicherweise verdünnt er das. Ja? Naja, du möchtest auch nicht jedem Patienten immer die volle Dosis geben, weil manche sind schon wirklich spritzensüchtig, die gehen dorthin und der kann nicht jedem Patienten, aber er kann auch nicht jedes Mal, wenn einer kommt, individuell aufziehen. Ja, das heißt, ich weiß nicht, was der Patient wirklich in Wirklichkeit erhalten hat, wenn er zu mir kommt und schon infiltriert worden ist. Zweitens, infiltrieren die meistens hinten ganz klassisch in die Schulter hinein und wir wissen, dass das nicht sicher ist, dass das dort ankommt, wo es hinkommt, nämlich ins Gelenk oder in den Subakromialraum oder ins AC-Gelenk, das wird meistens überhaupt vergessen. Ja? Das heißt, wir wissen auch nicht, wo er genau hingespritzt hat und nicht, was er gespritzt hat. Ja? Und prinzipiell ist gegen Cortison, wenn man das vernünftig macht, mit einem Lokalanästhetikum nichts auszusetzen. Der Ansatz ist immer so, ja, man schaltet ja nur den Schmerz aus, ist ja nur symptomatisch. Aber nein, wenn ich den Schmerz ausschalte, gebe ich dem Patienten auch wieder die Möglichkeit zu bewegen, gebe ich der Muskulatur, weil sie keine Schmerzen hat, auch wieder die Möglichkeit, sich zu entspannen. Dadurch kriege ich auch wieder mehr Platz in der Schulter. Und durch Bewegung, Platz, durch Blutungsförderung, ja, kann ich auch eine Heilung indizieren viel schneller. Also wenn ich weiß, dass der Schleimbeutel entzündet ist chronisch und ich sonst nichts finde und ich infiltriere den Schleimbeutel ultraschallgezielt, da hat der Ultraschall einen hohen Stellenwert, ja, und ich weiß, ich habe das, was ich aufgezogen habe, genau dorthin gespritzt, wo es hingehört, dann macht das durchaus einen Sinn. Ja, und da sind die Patienten auch durchaus happy. Bei der Bizepssehne, du siehst im MRT nichts. Der Patient hat zwar Schmerzen dort, du bist dir nicht ganz sicher. Du nimmst den Ultraschall und spritzt einen Milliliter an die Bizepssehne und der Schmerz ist schlagartig weg, dann weißt du, wo das Problem liegt. Ja, also solche Infiltrationen machen durchaus Sinn. Das Blinde reinspritzen.
Und ich glaube, das ist ja auch dann das Gute, weil dann, und wenn dann die Kommunikation die richtige ist, weil wenn du dann sagst, so, jetzt habe ich da reingespritzt, das heißt, der Schmerz ist jetzt fühlt sich für dich besser an, aber jetzt Abmarsch mit dir zur Physiotherapie und jetzt arbeiten wir an der Problematik das durch. Und das macht ja dann noch Sinn, so aber oft ist ja der Klassiker 3-4 Mal infiltriert worden und keine Info darüber, dass man auch was aktiv machen soll und da auch dann einen Experten zu Rate holen sollte oder eine Expertin. Und die Info, die fehlt halt oft. Ja. Und das haben wir Physios dann halt oft mit unseren, das müssen wir dann halt mit uns ausmachen sozusagen, dass die Leute dann oft schon 3-4 Mal vorinfiltriert worden sind und wir dann halt sozusagen das dann präsentiert bekommen, den Fall A, den du schön geschildert hast, mit dem klassischen Kassenorthopäden, der einfach die Schulter mit den Infiltrationen schon eine richtig schlechte Ausgangssituation geschaffen hat für uns.
Du hast keine Fakten. Du hast keine Fakten und vor allem, wenn der dann zu dir kommt und immer noch Schmerzen hat, also ich hatte das eh unlängst, das mit Schulterschmerzen akut eingeschoben in der Ordination, ja, sage ich, okay, gut, na, das könnte man mit Infiltration beheben, ja. Ja, aber sie war vorher schon beim Orthopäden heute früh, ne, der hat schon reingespritzt, so was soll ich jetzt machen? Die Dosis erhöhen, vielleicht hat er praktisch eine Nazelspritze gegeben, ja, also du weißt nicht, was er reingespritzt hat, ja, oder vielleicht hat er die volle Dröhnung Cortison am richtigen Fleck reingespritzt und also das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber Infiltrationen per se sind rein schon aus diagnostischer Seite und zur mobilisierenden, also dass man überhaupt wieder mobilisieren kann, durchaus ein gutes Hilfsmittel, wenn es wie jedes Werkzeug klug eingesetzt wird.
Das denke ich auch. Also in dem Zusammenhang sind, glaube ich, Infiltrationen jetzt schon okay.
Viele wollen das halt auch. Du musst
ja, also sicher,
du kannst den Kassen auch gerne, die wollen das, die wollen dorthin gehen, die wollen nicht zum Physiotherapeuten gehen, die wollen den Quickfix haben, die wollen die passive Behandlung haben, ja. Die wollen auch nicht die Wahrheit hören, dass ihr Laptop zu tief am Ding steht und dass ihr Arbeitsplatz nicht ergonomisch ist und dass
ja, das ist ja über die Gesellschaft, ja, ne? Wir wollen auch die Kopfhörerblätter, dass das Kopf schnell weg ist, ohne dass ich was dagegen mache.
Genau, genau. Ja, das ist, die Frage ist, wenn das Kopf vom Saufen am Vortag kommt, ja, ist das durchaus sinnvoll, weil du weißt die Ursache, du weißt, dass das Aushalten der Schmerzen keinen Sinn macht. Klar, ja. Wenn du Kopfschmerzen hast und das immer wegmachst und keine Ahnung, dann ist halt,
ja. Genau, das sind die Probleme dabei. Wie gesagt, Impingement ist ein eigenes Thema, das kann man sich auch noch so mal auseinandernehmen. Frozen Shoulder, was hin und wieder vorkommen kann, auch wenn man es jetzt nicht Frozen Shoulder nennt oder je nachdem ist halt der Begriff.
Ja, ja, Frozen Shoulder. Ja.
Diese Sache mit, dass das nach Operationen auch oft einmal stattfinden kann. Das ist das, was im Sport natürlich, wenn du jemanden hast, ich hatte das bei dieser beschriebenen Patientin, die Leistungssportlerin für Olympia, die hat dann einfach so nach ungefähr 4 Monaten hat sie auf einmal so eine sekundäre oder postoperative Schultereinschränkung bekommen. Ja. Hat man halt frühzeitig erkannt, weil sie einfach jeden Tag in Physio war und ging zum Arzt oder zum Operateur und der hat die dann auch infiltriert und dann war das Thema erledigt. Also hat eine Woche lang eher weniger gemacht, aber dann war das Thema erledigt. Wie ist da so dein Ansatz dazu? Zu den,
also dann hatte sie noch keine voll ausgeprägte,
genau, Frozen es war Shoulder, einfach
das so heißt, ein, die Kapsel war noch nicht so,
genau ja.
Physiologisch, also so mechanisch eingeschränkt, ja, dass die Kapsel schon geschränkt ist, ja,
genau,
ja. Dass sie konnte sich noch bewegen, konnte sich aber aus dem Schmerz nicht bewegen, das heißt, sie hat eine funktionelle Frozen Shoulder gehabt,
genau, weil sie Schmerzen sozusagen hatte. Ja.
Wenn ich dann was reinspritze, dann ist der Schmerz weg und dann kann sie sich bewegen. Mhm. Ja, aber wenn du das mal mechanisch hast, also wenn die Kapsel vorne sozusagen im unteren Bereich geschrinkt ist, ja, verdickt ist und nicht mehr elastisch, dann geht es einfach mechanisch nicht mehr, ja, wenn du es zu dem Punkt kommen hast lassen. Ja. Wenn du Frozen Shoulder liest, dann heißt es immer, es ist eine unbekannte Ursache, die Schulter friert plötzlich ein. Und dann gibt es diese typischen drei Phasen, die einem auch noch nicht viel gebracht haben in der Behandlung. Ja, eigentlich ist eine von den unnötigen Klassifikationen. Zuerst tut es weh, dann kannst du es nicht bewegen und dann wird es wieder besser. Mhm. Ich weiß nicht. Ja. Aber wenn du in die Anamnese von den Frozen Shouldern schaust, dann findest du auch dort immer irgendwo den Weg, wie das entstanden ist. Und es gibt verschiedene klassische Mechanismen, wie das entsteht. Zum Beispiel, wenn du jetzt nicht von der traumatischen Frozen Shoulder gehst, sondern von der postoperativen, sondern einfach von der, die sich so einschleicht, dann hat das immer meistens mit einem langen Schmerzensweg, unter Anführungszeichen Phase 1 zu tun, wo der Patient den Schmerz ignoriert hat, wo er sich gedacht hat, das wird schon wieder. Oft Patienten, die sagen, sie nehmen keine Schmerzmittel ein. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, Schulterschmerzen nicht lange auszuhalten, weil das führt dazu nämlich, dass man die Schulter weniger bewegt. Wenn du die Schulter weniger bewegst, ist die nicht so wie das Kniegelenk, wo du dann eh jeden Tag ein bisschen drauf gehen musst, sondern die haltest du dann am Körper. Und dann wird halt die Kapsel ein bisschen eingeschränkt, also die steift dann ein bisschen ein. Und wenn du dann wieder bewegen willst, dann tut es halt wieder weh und dann bewegst du es immer weniger und so geht der Kreislauf nach unten. Ja, also es sind oft die Patientinnen, muss man da noch dazu sagen, die wirklich ein bisschen so in die Alternativmedizin auch oft gehen, ja, die das dann nicht gleich mit Chemie behandeln wollen, sondern mit anderen Methoden, die dann so leider Gottes da reinkippen, weil sie es einfach nicht bewegen. Ja? Oder manchmal haben sie auch als Auslöser ein mechanisches Problem, hier Stichwort wieder lange Bizepssehne. Ja? Die gehen zum Arzt, die kriegen auch ein Schmerzmittel und jemand übersieht die Pathologie. Und die werden dann schon ein bisschen so verrückt, ja? Weil ist ja alles in Ordnung im MRT. Ja? Impingement-Syndrom ein bisschen, ja, dann wird es wieder Gooding und kommen auch in den Kreislauf, wo sie einfach weniger bewegen, weniger bewegen, weniger bewegen, bis die Schulter komplett eingesteift ist. Deswegen, es heißt immer, man soll nicht in ein Akutstadium der Frozen Shoulder reinoperieren. Es gibt schon die Fälle, wo ich mir ziemlich sicher war, dass es zum Beispiel die Bizepssehne war, die da gerieben hat, den Schmerzauslöser identifiziert und dann nimmst du den weg und die Beschwerden sind, also die akuten Schmerzen sind sofort weg, ja. Und du arbeitest dann nur noch an der, sozusagen, dass die Schulter wieder weicher wird. Ja? Und die wird dann aber schnell wieder weicher. Du kannst jetzt natürlich auch warten, bis die Schulter komplett eingesteift ist, dass der Patient nicht bewegen kann. Ja? Also in Phase 2 übergehen. Die Beweglichkeit nimmt ab. Dadurch, dass die Beweglichkeit abnimmt, tut es auch nicht mehr weh. Die Rötung geht zurück. Das Ganze festigt sich da hier. Das sulzt jetzt ein Jahr ein. Und dann machst du es mit Physiotherapie langsam wieder auf. Gut, und dann schaust, was übrig bleibt. Oft, wenn du dann irgendein Problem hast, Partialruptur oder Bizepssehne, kommst du dann nach 2-3 Jahren wieder, dann tut wieder die Schulter weh. Mhm. Ja, also ich glaube, wenn du die Anamnese nachvollziehst, dann findest du oft einen Grund in der Frozen Shoulder. Und postoperativ genau dasselbe. Also was ich in meiner Aufklärung vor der Operation massiv verankere im Gedächtnis vom Patienten, ist, dass er gefälligst meine Schmerzmittel, die ich ihm aufschreibe, einnimmt. Auch wenn er keine Schmerzen hat nach der Operation.
Mhm. Ja? Weil du das dann vermeiden willst damit sozusagen, dass es dazu...
Weil ich möchte, dass der Patient nach der Operation eine physikalische Therapie machen kann und eine Bewegungstherapie machen kann und nicht von Schmerzen gehindert ist. Mhm. Weil natürlich, wenn er den Arm am Körper hält, in Ruhe, tut nichts weh. Sag, ja, Herr Doktor, ich habe keine Schmerzen, warum soll ich das einnehmen? Ja, dann bewegen Sie mal, dann klatschen Sie mal. Und dann, ah, das geht nicht. Also, ja, aber jetzt, wenn Sie jetzt den Arm 4 Wochen in der Physiotherapie, auch wenn wir das nur passiv machen vom Physiotherapeuten, ohne Schmerzmittel fahren, ja, dann wird das einsteifen, dann werden Sie keine Fortschritte machen. Und das ist oft sehr schwer klar zu machen, dass das notwendig ist, dass wir nach einer Schulteroperation auch passiv mobilisieren. Mhm. Und dazu müssen wir ein Schmerzmittel nehmen. Wir wissen, der Schmerz, man hat hier keinen Wert mehr. Wir wissen, wir haben operiert, wir wissen, das tut weh, Ja? Mhm. So wie bei den Kopfschmerzen vorher besprochen. Ja? Der Schmerz hat keinen Wert, weil ich weiß, dass es vom Saufen kommt. Mhm. Ja? Was nützt mir der Schmerz noch? Mhm. Es soll ja, das ist ein protektiver Mechanismus vom Körper. Aber nach der Operation weiß ich, ja, ich habe da einen fetten Anker in den Knochen reingeschlagen und die Sehne angetackert. Ja. Das wird wehtun. Wir möchten es trotzdem passiv mobilisieren, damit wir nicht einsteifen. Und es sind wirklich sehr oft die Patienten, einfach die Schmerzmittel nicht nehmen. Mhm.
Und ich glaube, es ist jetzt, ich meine, das hat man jetzt in den letzten Minuten einfach auch rausgehört, du bist jetzt nicht einer, der alles da zuspritzt und dies und das, sondern das ist dir dann schon wichtig, einfach auch, dass da die Nachbehandlung auch relativ früh starten kann und dass man den Schmerz sozusagen mit den Schmerzmedikamenten, du willst jetzt nicht irgendwie so die Entzündung stoppen, sondern die kann eh arbeiten, aber dir geht's primär darum, dass das eher auf Schmerzebene ist und jetzt nicht so entzündungshemmend ist.
Schau, wenn du einen entzündeten Schleimbeutel hast, aus egal welchem Grund jetzt einmal, ja, weil, wie eine rote Stelle, ja, und der Patient reibt da immer, weil er jeden Tag arbeiten muss, weil er mit dem Hund Gassi gehen muss, weil alles, weil er, ja, es gibt verschiedene Gründe, warum Leute was machen müssen, ja, der reibt halt jeden Tag, dann wird das nicht gut werden, dann brauchst du eine Entzündungshemmung. Mhm. Ja. Also Entzündung hat natürlich Reparaturprozesse, ja, aber kann auch pathologisch werden. Chronische Entzündung ist ein pathologischer Reparaturprozess. Ja, eine Entzündung, wenn eine Wunde heilt, sagen wir mal, in 7 bis 10 Tagen ab, ja, das ist ein normaler Entzündungsprozess. In der Schulter, wenn du jetzt operiert hast, sollte das auch bald abheilen. Du musst auch nicht die Schmerzmittel durchgehend nehmen bis 6 Wochen. Ja? Sagen wir, wenn der Patient die ganze Physiotherapie macht, ja, ohne Schmerzmittel und macht alles mit und hat keine Schmerzen dabei, na, bitte reduzieren, braucht man nicht. Mhm. Braucht man nicht.
Aber meistens sind die ersten Tage danach schon sehr auch von
den
postoperativen Schmerzen geprägt, auch ein bisschen.
Der Klasse,
nicht immer, aber...
Der Klassiker ist ja, du führst dieses Gespräch über Schmerzmittel und ich operiere alle Schultern mit einer Skalenusblock, also der Arm schläft dann auch. Das heißt, der Patient hat eine sehr angenehme erste Nacht, da tut nichts weh, sofern der Block sitzt. Ja. Und sagt dann in der Früh zur Schwester, na, so super die Nacht gewesen, ich brauche kein Schmerzmittel. Und damit beginnt es dann. Mhm. Also ja, und dann nimmt er nur ganz wenig und dann ist eine Woche mal keine Physiotherapie, weil er es vorher nicht organisiert hat, wie besprochen, ja. Und die beginnt dann erst dann kriegt er keinen Termin, dann beginnt er erst nach 4 Wochen. Währenddessen hat er den Arm in der Schlinge gehabt, hat wenig Schmerzmittel gebraucht, weil der Arm war ja die ganze Zeit in der Schlinge, ja. Die Übungen, die er mit meinem, ich kriege jeder, wie gesagt, ein Nachbehandlungsschema, die Übungen werden halt so einmal die Woche so ein bisschen gemacht, weil da kein Physiotherapeut zuschaut und ich auch nicht, weil ich die, und so weiter. Aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich, ich weiß nicht, wann ich die letzte operativ induzierte Frozen Shoulder gesehen habe. Mhm. Ja, also was es natürlich gibt, ist bei den Luxationen, bei den Bankart-Operationen, diese leichte Einschränkung der Außenrotation ist, das kann ein bisschen länger dauern. Mhm. Aber ist auch ein bisschen gewollt.
Genau, das hast du eh erwähnt. Ja, das ist sehr gut. Es gibt natürlich wahrscheinlich noch mehrere Themen, die man besprechen kann, was die Schulter betrifft. Ja. Es war jetzt nur ein kurzer Überblick. Ich denke, man könnte wahrscheinlich ein Thema mal rauspicken und da im genaueren noch drüber sprechen. Das wäre sicher auch ein spannendes Thema, vielleicht eher auch, was auch immer, da können wir uns noch was aussuchen danach. Also das Ziel dieser Art Sprechstunde war mir einfach auch diese Kommunikation zwischen unseren beiden Berufsgruppen da einfach, weil ich finde das auch spannend mit diesen Schmerzmitteln nach einer OP, ja, das, ich finde das auch okay, wenn man das macht, ja, weil man einfach dann auch schon früh in der Nachbehandlung, diese frühfunktionelle Reha ist ja einfach auch, es geht nicht anders, dass, nicht nur im Sport, das ist auch wichtig für den, ich sage immer Hausgarten, Küche auch, ja, aber gerade im Sport ist mein Feld, ist es einfach wichtig, auch relativ früh anzufangen und wenn das natürlich mit wenigen Störfaktoren, natürlich muss man den Schmerz auch immer respektieren, ist eh klar, weil das ein guter Feedback-Mechanismus ist, aber wenn aus deiner Sicht jetzt, wenn du sagst, okay, du kannst in den Bereichen bewegen und das passiert, dann kann ich auch im Zug, auch wenn ich dann noch eine Schmerzmedikation habe, ganz gut arbeiten. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein Goodie, was einfach auch da wichtig ist für die Kommunikation, einfach was die angehenden Physios oder andere einfach, dass solche Inputs halt kommen, weil wie gesagt, diese Kommunikation dann oft einmal, jeder hat einen vollen Tagesablauf und dann Operateur ist nicht zum Erreichen und dann ist der oder die Patientin aber schon da, ja. Und deshalb ist einfach auch dieser Ansatz, glaube ich, auch ganz wichtig und das ist mir einfach ganz wichtig gewesen im Zuge dieser Art Sprechstunde. die wir hoffentlich, insofern dir dein erster Podcast-Auftritt auch gefallen hat, wir hoffentlich dann auch noch im Laufe des Jahres dann weitermachen in schönen quartalsmäßigen Abständen.
Sehr gerne,
wäre lustig. Also mir auch und einfach cooler Wissensaustausch einfach und das wird einfach auch noch andere Themen, also wir haben uns noch das Knie, Wirbelsäule und Arm, also Ellbogen, Hand, ja, da haben wir uns einfach noch so ein paar Themen rausgepickt und das werden wir dann im Laufe des Jahres sozusagen besprechen. Für den Opener fand ich das Thema Schulter einfach super spannend und ich glaube, dass man da einfach auch viel aus ärztlicher Sicht jetzt auch mitnehmen konnte, was uns Physios vielleicht dann von der Denkweise dann oft anders ist, ja, oder wo wir den Einblick jetzt bekommen haben und dafür fand ich das richtig spannend. Wenn es Fragen gibt von eurer Seite, dann einfach mir immer wieder eine E-Mail schreiben. Ansonsten kann ich nochmal nur sagen, vielen lieben Dank, Georg, für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ich lasse dir sozusagen den Abschluss, falls du noch irgendein Fazit an die Hörer und Hörerinnen hast, kann zum Thema Schulter sein, kann auch irgendwas anderes sein, je nachdem, aber das Wort liegt bei dir sozusagen.
Also vielleicht als Zusammenfassung von meiner Seite bei der Schulter, du kannst eigentlich bei der Nachbehandlung in der physikalischen Therapie sehr wenig falsch machen, du solltest allerdings nicht in diesen linearen Denkmustern arbeiten, die da vorgegeben sind. Sehr viel experimentieren mit dem Patienten, also nicht an dem Patienten, sondern mit dem Patienten individuell die Therapie abstimmen und immer schauen, was hat der wirklich für ein Problem hinter der Pathologie. Und die lange Bizepssehne nicht vergessen.
Also lebt ja eure Kreativität aus, solange es nicht ja patientengefährdend ist.
Nein, ich meine, also, dass du einfach nicht das, was dir oft als Diagnose präsentiert wird, als 1:1 nimmst, sondern dass du dir wirklich deine eigene Meinung bildest an den Patienten. Und das ist das Wichtigste. Und es gibt so viele Ansätze, was ich gelernt habe. Je älter man und je länger man dabei ist, desto mehr weiß man, dass nicht wirklich was falsch ist. Mhm. Ja, also ich habe auch viel im Ausland gearbeitet und da werden die Sachen oft so ganz anders gemacht, ja, als hier bei uns. Es gibt schon grobe Fehler, die man vermeiden sollte, aber es muss ein bisschen, man darf nicht zu viel Angst haben.
Ja, das denke ich auch nicht. Respekt, okay, aber nicht irgendwie was genau. Einfach immer wieder ausprobieren, neugierig bleiben, nachlesen,
genau,
sich unterhalten mit anderen Experten.
Genau. Viele verschiedene Meinungen respektieren und mal ausprobieren auch, ob genau das funktioniert. Ja, natürlich mit Sicherheitsmechanismen. Ich als Arzt muss immer vorsichtig sein. Ich muss immer relativieren, was ich da sage. Ja,
klar.
Also eben keine Angst haben, Fehler zu machen.
Ja. Das ist eher ein gutes Abschlussstatement. Keine Angst vor Fehler, sondern immer versuchen, sich weiterzuentwickeln, immer versuchen, neue Dinge auch auszuprobieren, offen sein dafür, nicht nur in der Physiotherapie, sondern auch im generellen Leben. Ja. Lieber Georg, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit.
Sehr gerne,
und
danke
für
den Podcast, hat Spaß gemacht.
Wir hören uns wieder und ich freue mich schon auf das nächste Thema. Das machen wir uns noch aus, was das dann sein wird. Okay, super. Ciao, ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.